Ja, hallo und willkommen. Wir begrüßen ganz herzlich den Bernd Strößenreuther. Er hat jetzt vorher schon gesagt, wenn zwischendurch Fragen sind, die wichtig sind, dann gerne ein Handzeichen geben. Wir würden das auch interaktiv gerne zwischendurch klären, ansonsten die Fragen dann am Ende. Er hat ein spannendes Thema mitgebracht. Das ist ein verschlüsseltes Cloud-Backup, wie man das am besten mit Bordmitteln unter Linux realisieren kann. Der Vortrag ist ca. 90 Minuten und wir wünschen viel Spaß und Erfolg.
Das ist maßlos übertrieben. Ich habe den Chemnitzer Linux-Tagen gesagt, ich hätte gerne einen 60-Minuten-Zeitslot. Aus irgendeinem Grund hat man mir einen 90-Minuten-Slot gegeben. Wahrscheinlich in weiser Voraussicht. Sie haben Angst, dass ich zu viel rede oder sowas. Keine Ahnung. Also auch von meiner Seite nochmal herzliches Willkommen an alle, die ihr hier seid, Raum voll gemacht. Heißt, das Thema hat also offensichtlich irgendwie so ein gewisses Interesse. Das freut mich sehr. Wir gehen rein in das Thema. Nochmal zu den Fragen. Also wenn es eine Frage ist, wo ihr sagt, ihr habt eine Verständnisfrage, ich kann jetzt nicht weiter dem Vortrag folgen, wenn ich diese Frage nicht geklärt habe, bitte einfach kurz Handzeichen. Es wird sofort jemand mit einem Mikrofon losspurten und zu euch kommen und diese Frage aufnehmen und dann klären wir das gleich. Die anderen Fragen, also alles, was irgendwie warten kann, machen wir vielleicht geschickterweise gesammelt am Ende. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, weil hier ja doch dann einige sind, die mich noch nicht kennen. Wo komme ich her? Also mein Einstieg in das ganze Thema war mit BASIC auf einem Commodore C128. Damit könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich schon bin. Die Linux-Erfahrung, ganz am Anfang so ein bisschen Slackware, aber relativ schnell auf eine SUSE 5.0. Auch das kann man, deren Erscheinungsjahr kann man googeln und so ein bisschen. Online war damals sehr spannendes Thema. Ein 14.4er Modem und das Maus-Mailbox-Netz war meine Einstiegsdroge in dieses Thema, ihr braucht euch die Präsentation weder mitschreiben noch abfotografieren. Sie steht schon online, ihr könnt sie jederzeit da abrufen. Ganz kurz zum beruflichen Hintergrund, der spielt aber hier eigentlich gar keine wirkliche Rolle, weil das ist einfach ein Vortrag, der aus unserer lokalen Linux-User Group heraus entstanden ist oder die Idee dazu ist da entstanden. Ich bin als Plattformarchitekt bei einer der größten Banken Deutschlands mit Standort Nürnberg. Ansonsten Open Source Lava seit langer Zeit in der Community, wo ihr mich findet, das könnt ihr hier sehen, also die gluga.de, die GNU Linux User Group in Altdorf, beziehungsweise die Luc Noris in Nürnberg, da findet ihr mich immer, ansonsten auf Mastodon findet ihr mich auch. Ganz kurz, die Präsentation, wie gesagt, steht im Netz. Wenn ihr sie für eure Look benutzen wollt, um den Vortrag irgendwie weiterzutragen, tut es gern. Ich habe sie unter eine Creative Commons Lizenz gestellt. Ich habe sie ganz explizit mit No Commerce gekennzeichnet. Das heißt also, wenn die Menschen, die da zuhören, Geld bezahlen müssen oder wenn ihr sie im Unternehmenskontext erhalten wollt, bevor ihr sie nehmt, kommt einfach kurz auf mich zu, ansonsten Look oder sowas, alles was kostenlos ist, jederzeit gerne. Und ich muss euch auch sagen, für so eine Backup-Strategie, ich kann euch so ein bisschen Ideen und Handreichungen an die Hand geben. Es gibt kein Ein-für-alles-Konzept, von daher an eure Backup-Strategie, da müsst ihr euch selber dran machen. Letztendlich muss es eure Backup-Strategie sein, die für euch passt und die könnt ihr nur selber entwickeln. Die ist immer individuell. Von daher nur Ideen, wie ihr das Ding umsetzen wollt. Gut, dann, was erwartet euch heute? Der Titel lässt es vermuten. Wir halten uns schwerpunktmäßig hier in dem Bereich hier unten, viertens, fünftens, auf. Aber ich denke, wir haben wahrscheinlich Leute mit unterschiedlichem Vorwissen hier. Von daher würde ich anfangen mit ein bisschen die Menschen abzuholen. Wer auch noch nicht so nah an dem Thema vielleicht dran ist, Also sprich, brauche ich im privaten Umfeld überhaupt ein Backup? Wir schauen uns mal an, was gibt es denn eigentlich so für Bedrohungen für meine Daten? Was kann meinen Daten zustoßen? Was möchte ich vielleicht überhaupt sichern? Da muss man sich auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Dann entwickeln wir das so ein bisschen weiter zu einer Backup-Strategie, die man zum Beispiel zu Hause oder vielleicht auch im kleinen Unternehmen gut umsetzen kann. Und dann gucken wir mal so ein bisschen, was sind so die speziellen Herausforderungen, wenn ich dann das Thema Cloud-Backup dazu nehme, also gemieteten Storage, zum Beispiel bei einem Provider oder irgendwo außer Haus. Na, was kommt da dann so dazu? Und am Ende wollen wir natürlich genügend Zeit haben für eure Fragen. Bei dem Thema 5tens wird es auch eine Live-Demo geben. Ich hoffe, die Demo-Götter sind uns gewogen und das funktioniert alles. Die Internetanwendung ist stabil und solche Dinge dergleichen mehr. Werden wir sehen. Also, steigen wir ein. Brauche ich überhaupt ein Backup? Ich würde jetzt einfach mal so behaupten, jeder von uns, jeder von euch erzeugt jeden Tag irgendwelche Daten, eigene Daten. Also Fotos, Videos sind ja selbstverständlich, das macht jeder im Prinzip ständig. Das sind aber zum Beispiel ja auch Urlaubserinnerungen dabei, habt ihr auf meiner Titelfolie gesehen. Um so ein Foto wäre es echt schade, wenn das weg wäre, für mich persönlich. Aber das müsst ihr beurteilen, ne? Wie sieht das für euch aus? Wir schreiben irgendwelche Texte. Manche machen Musik, unsere schriftliche Kommunikation, da können auch spannende Inhalte drin stecken. Unsere Kalenderinhalte. Also wie wichtig sind mir diese Daten? Wäre es schlimm, wenn die nicht mehr da wären oder wenn ich darauf ganz oder teilweise nicht mehr zugreifen könnte? Das ist so die erste Überlegung, die ich mir machen sollte. Wenn ich über das Thema Backup nachdenke. Und die andere Frage ist natürlich, auf einen wie langen Zeitraum von Daten könnte ich eigentlich relativ gut verzichten. Ne? Also wie viel zeitliche Lücke kann ich mir erlauben, das, was ich innerhalb von einer Woche vielleicht gemacht habe, kann ich das vielleicht einigermaßen ganz gut wieder rekonstruieren im schlimmsten Fall. Jeder so seine eigene Einschätzung finden. Was muss mein Backup-Intervall sein, damit ich das sozusagen abdecken kann? Wenn ich gerade dabei bin, meine Masterarbeit zu schreiben, ist vielleicht eine Woche Zeitverlust eher schwierig zu verkraften. In einer Woche kann man dann doch relativ viel Text schreiben. Für, naja, ein paar Fotos, ich meine, kann man vielleicht verkraften. Ist immer so eine schwierige Frage und jeder muss so seine eigene Antwort dafür finden. Dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. RAID ist kein Backup. Oder ich gehe darüber hinaus, alles, was innerhalb von dem gleichen Rechner läuft, ist wirklich nicht Backup. Auch Time Machine oder was es da alles so für schöne, nette Tools gibt. Ist ein zusätzliches Tool und es ist für manche Bedrohungsszenarien von meinen Daten ein wirklich super, super Zusatztool. Also RAID schützt genau vor einer Bedrohung, nämlich vor der einen Bedrohung eine einzige physikalische Festplatte, SSD, gibt mir physikalisch den Geist auf. Dann ist RAID geil, weil ich habe keinen Datenverlust. Ich habe exakt zu dem Zeitpunkt, wo die ausgefallen ist, die gleichen Kopien von diesen Daten auf der anderen Platte. Aber im Zweifelsfall auch nur dann, wenn ich ein sauberes Monitoring habe. Also sprich, wenn ich mein Software, was ich in meinem Linux mit MDADM gebaut habe, auch im Monitoring drin habe.
Können wir bitte mal die Mikrofone tauschen?
Ja. Das Ding ist unglaublich, ja, wir tauschen Mikro. Jetzt?
Ja.
Sehr gut. Also, nochmal. Right? Na? Schützt genau gegen diese eine Bedrohung und auch nur dann, wenn ich ein sauberes Monitoring davon habe. Also sprich, wenn ich weiß, die erste von meinen zwei RAID-Platten ist ausgefallen. Wenn ich merke, dass es ausgefallen ist, wenn die zweite ausfällt, hilft euch RAID genau gar nichts. Ja? Das war eine Scheißidee dann. Dann hat es nur Strom verbraucht, aber nichts gebracht. Und by the way, wenn wir gerade beim Thema RAID sind, im privaten Umfeld empfehle ich immer, es mit offenen Tools zu machen und nicht den RAID-Controller von dem Board zu benutzen, der da vielleicht auf dem Board drauf sein mag, weil im Zweifelsfall raucht euch das Board ab, dieser RAID-Controller ist hinüber, er schreibt das Zeugs in einem proprietären Format auf diese Platten und diesen RAID-Controller, also Consumer-Hardware, Serie, den kriegt ihr nicht mehr. Also von daher, wenn RAID, dann A, Monitoring, B, mit MDADM oder was auch immer, den machen. Lass uns ein bisschen gucken, was sind die Bedrohungen für meine Daten? Also was kann meinen Daten so alles zustoßen? Es kann natürlich passieren, dass ich versehentlich Dateien oder ganze Verzeichnisse oder sowas lösche. Es kann auch passieren, dass ich mir eine Datei überschreibe. Ich möchte irgendeine Datei speichern und sage Speichern unter und halt gebe einen Dateinamen an und denke, ah ja, das ist die alte Version von dieser Datei, war aber irgendeine ganz andere, die ich damit überschrieben habe. Was kann noch passieren? Das Gerät, der Laptop oder sowas, auf dem die gespeichert ist, geht unwiederbringlich kaputt. Nächstes Szenario, weiß nicht, ob man das für einen privaten Anwendungsfall so im Blick hat. Ja, es könnte auch passieren, dass ein Zimmerbrand alle meine persönlichen Geräte auf einmal vernichtet. Wir haben eine Frage ganz kurz, warte ganz kurz aufs Mikrofon.
Oder der Fluss läuft mal eben durch meinen Keller.
Oder der Fluss läuft durch deinen Keller.
Ich meine, das hatten wir so vor zwei Jahren so im Ahrtal.
Das passiert, ja, definitiv. Ne? Das Thema Zimmerbrand oder Brände hat vielleicht nicht so unbedingt jeder auf der Pfanne, wenn er an private Backups denkt. Ich habe mir deshalb mal ganz kurz ein paar Zahlen rausgeguckt. Die Wohngebäudeversicherungen haben in 2020 ungefähr 160.000 Schäden reguliert aus Wohnungsbränden. Wenn wir jetzt mal daneben liegen, 42,8 Millionen Wohnungen ungefähr in Deutschland. Wenn wir jetzt mal sagen, jeder davon hat nur eine betroffen, dann sind das 0,3% innerhalb eines Jahres. Klingt erstmal nicht viel, aber lass uns mal andersrum formulieren. Wie viele Millionen Autos haben wir auf den Straßen und wie viele Unfälle passieren? Und trotzdem sind fast alle Autos Vollkasko versichert. Also klar, ne? Einfach mal so zum Überlegen, kann das passieren? Ist es ein realistisches Bedrohungsszenario? Will ich mich dagegen irgendwie schützen. Das andere Bedrohungsszenario geht ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ne? Der Provider, wo ich alle meine Urlaubsfotos oder sowas online gestellt habe, dass ich das mit der Familie teilen kann, geht ganz kurzfristig bankrott und schaltet den Dienst relativ kurzfristig ab. Oder was noch kurzfristiger passiert, ist so eine Situation, ungünstigerweise war auf dem gleichen Blech einer von den bösen Buben gehostet, die Staatsanwaltschaft kommt, beschlagnahmt das Teil und dann ist das mal von der einen Minute auf der anderen weg. Ne? Also nicht mehr erreichbar. Oder natürlich das Beispiel, was aktuell in den Medien ist, ein Ransomware-Trojaner nistet sich irgendwo auf meinem Rechner ein und verschlüsselt die Daten und verlangt Lösegeld. Das sind so die Themen.
Okay. Kleinen Moment. Einen Punkt hast noch. Die Daten sind geklaut physikalisch.
geklaut physikalisch bedeutet,
Einbrecher.
Das Notebook ist entwendet oder so. Ja, definitiv. Also das soll auch nicht abschließend sein, diese Auflistung. Bloß mal, damit man so ein bisschen in verschiedene Richtungen denkt. Jetzt kommt, lass uns mal Umfrage machen. Wer macht so zu Hause im privaten Umfeld überhaupt keine Daten? Mal Hände hoch. Kein Datenbackup. Ihr dürft euch das ruhig trauen, also ihr seid in guter Gesellschaft. Ne? Also Linus Torvalds hat irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht, was die immer alle haben mit Backup. Ne? Ich committe und ich pushe und alle anderen mirrorn immer. Also wer macht überhaupt keine Backups zu Hause? Immer noch nur einer. Okay, cool. Wer macht im privaten Umfeld Backup? Müssten jetzt dann eigentlich alle anderen Hände hochgehen. Wer macht sie regelmäßig? Sehr gut, wow. Ihr beeindruckt mich. Gibt es irgendjemanden, der jetzt sagt, wenn ich mir das so anhöre, ich möchte in Zukunft regelmäßiger, häufiger, qualitativ hochwertiger Backups machen? Zusätzliche Backups? Ja, sehr schön. Ihr seid genau meine Zielgruppe heute. Sehr gut. Dann lass uns gucken, ne? Welche Daten sollte ich denn sichern? Die einfache Antwort ist, naja, alles, was dir wichtig ist. Also die ist natürlich auch umfassend, klar, bringt uns aber nicht wirklich weiter. Also mal konkret, zumindest worüber sollte ich mal, zumindest mal nachgedacht haben, was ich denn gerne sichern möchte. Ich glaube, das Home ist noch relativ offensichtlich. Da liegt immer das meiste Zeugs drin, was die Menschen interessiert. Vergesst nicht /root. Das ist bekanntlich außerhalb vom /home. Kann man daher leicht vergessen. Und es liegen halt oft doch mal spannende Dinge drin. Ne? Die History vom Root, wie habe ich damals mein RAID eingerichtet oder sowas. Ne? Super spannende Info ich habe da Shell-Skripte reingeschmissen oder was auch immer. Vergesst das nicht, das ist nicht so schlecht. ETC, klar, da sind Konfigurationsinformationen drin, was ihr euch so schön zurecht konfiguriert habt, nicht zu vergessen. Und User Local, habt ihr vielleicht im User Local Bin oder sowas irgendwelche Skripte liegen, das kann man mal angucken. Manche haben noch irgendwelche Serverdienste laufen, ein Apache laufen oder was auch immer, der dann unter /SRV das Zeugs ablegt. Die sind natürlich mit zu bedenken. Wenn ihr noch woanders abgelegt habt, dann wisst ihr das wahrscheinlich selber. Dann gibt es natürlich noch so ein bisschen Sachen, die nicht so direkt im Dateisystem liegen oder nicht konsistent in dem Dateisystem liegen. Das sind Inhalte von Datenbanken. Da hilft es halt, wenn man in seinem Backup-Skript dann ein MySQL-Dump oder sowas Befehl hat. Wenn man Adressbücher aus einer OwnCloud, aus einer Nextcloud, die man vielleicht so betreibt, einfach mal exportiert in ein V-Card-Format oder sowas, Kalender in ein ECAL exportiert und das Zeugs dann entsprechend mitsichert. Warum? Guckt immer drauf, dass es für Backup in möglichst gut lesbare, universelle Formate kriegt, weil die kriegt er hinterher auch auf einem Betriebssystem wieder eingespielt, das zwei Major-Versionen voraus ist gegenüber dem, von dem ihr es gesichert habt, weil ihr vielleicht so ein altes System gar nicht mehr aufsetzen wollt, könnt. In der rechten Spalte mal die Sache, wo wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen haben. Will ich denn auch eine lokale Kopie von den Daten haben, die ich irgendwo im Internet habe? Also wenn ich Fotos, Videos bei irgendeinem Dienstleister habe, um es zum Beispiel mit der Familie zu teilen, mit den Eltern zu teilen, mit den Großeltern zu teilen, was auch immer. Will ich die sichern? Ich für mich persönlich habe das mit Ja beantwortet. Also ich ziehe mir die regelmäßig ab und speichere die auch mal bei mir lokal ab. Eben aus der Überlegung heraus, ja, das könnte im schlimmsten Fall mal passieren, dass die da auch mal nicht mehr verfügbar sind. Auch so Homepage, die beim Hosting-Provider liegt oder was auch immer. Ne? Die nächste Frage ist dann schon wieder, will ich von diesen Daten, die ich von meinem Provider einmal runtergesichert habe zu mir, will ich von denen nochmal irgendwo eine Kopie anlegen. Kann man machen, kann man nicht machen. Es ist ja dann schon zweimal da. Ne? Ist schon mal sehr viel besser als nichts. Lass uns gucken auf eine sinnvolle Backup-Strategie für zu Hause. Und ganz ehrlich, wir haben vorhin auf die Bedrohungsszenarien geguckt. Eine einzige Kopie wird euch nie schützen vor allen diesen Bedrohungen. Mit einer einzigen Kopie könnt ihr die nicht alle abdecken. Ich habe ein konkretes Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Ist zwar schon ein schönes paar Jahre her, wird wohl so Ende der 90er gewesen sein. Ein guter Freund von mir, der selbstständig eine Glaserei betreibt, hat gesagt, ja, ich mache immer Backups. Das war damals noch das ZipDrive über einen Parallelport angeschlossen, 100 MB auf einer Disk und so ein Zeugs. Aber ist egal, Medien spielen keine Rolle. Ne? Er hat dann einen Überspannungsschaden gehabt durch einen Blitzeinschlag irgendwo in der Nachbarschaft. Ne? Mainboard geschossen, Platten geschossen, das ZipDrive, das gerade dran hing und das Backup gemacht hat, geschossen. Und die einzige ZipDisk, auf die das Backup ging, auch nicht mehr lesbar. Hinüber. Und dann hat er angefangen, weil das Finanzamt das nicht mehr anders wollte. Er hatte noch Papierform-Kopien von allen Rechnungen. Ein Jahr Rechnungen, die er geschrieben hatte, alle nachzuerfassen. Dann plötzlich war die zweite ZipDisk und diese 20 Mark, die die damals gekostet hat, keine große Investition mehr. Na, also, will sagen, eine Kopie ist, ja, schön, aber es ist nicht das Ziel. Wie soll es also besser aussehen? 3-2-1-1. Ich bin der Meinung, 3-2-1-1 sind die schönsten Zahlen, mit denen man sich das Thema am leichtesten merken kann. Eine gute Backup-Strategie sagt, ich habe immer mindestens 3 Kopien meiner wichtigen Daten, oder wir nennen sie auch Backup-Generationen. Die befinden sich auf mindestens 2 verschiedenen Datenträgern, also wirklich separate Hardware. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt ist mindestens eine davon offline, das heißt nicht mit einem Rechner verbunden. Weil an die Kopie, die offline ist, kommt der Krypto-Trojaner nicht dran. Und wenn er das Thema Zimmerbrand, Wohnungsüberflutung mit abdecken wollt, mindestens eine davon ist an einem anderen Ort. Machen wir es ein bisschen konkreter. Wie könnte das zu Hause aussehen? Man könnte zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe 2 solche schönen USB-Platten da. Und von denen stelle ich sicher, eine davon ist immer offline. Also vom Strom abgezogen und vom USB-Port abgezogen. Offline, wirklich offline. Hardcore offline. Auf jeder von diesen Platten habe ich mehrere Unterverzeichnisse, kann man schön nach Datum sortieren und mache da rein jeweils eine Kopie meiner Daten. Ich habe euch nachher noch ein paar kleine Auszüge aus einem Skript mitgebracht, kommt in der nächsten Folie zu dem, zu der Thematik. Und ich könnte zusätzlich eine, ja, vermutlich will ich sie verschlüsselt haben, eine Kopie übers Internet irgendwo anders hinspielen. Also entweder zu einem Cloud-Provider, dem Provider meines Vertrauens, oder im Zweifelsfall kann das auch ein Raspberry mit einem groß genug USB-Stick dran sein, den ich bei meinen Eltern, bei irgendeinem Kumpel platziere und halt von außen erreichbar mache. Das wäre vielleicht auch eine spannende Möglichkeit, wenn man das nicht beim Provider haben will. Oder so im Austausch, ne? Ich habe einen Raspberry von dir bei mir stehen und du hast einen, so rum vielleicht. Auch eine valide Möglichkeit. Kann man sich ausdenken, muss jeder überlegen, wie er es haben will. Bei den USB-Festplatten ist dann noch die zweite Fragestellung, will ich da ein verschlüsseltes Filesystem drauf haben? Oder will ich sie auf den USB-Platten, also ein Lux oder irgendwas, ne? Oder will ich sie da unverschlüsselt liegen haben? Ist wieder jedem seine persönliche Abwägung, ist wieder Verfügbarkeit versus Security und ich muss abwägen, was mir wichtiger ist. Wenn ich Bedenken habe, dass mir so eine Platte mal geklaut werden könnte, dann will ich es wahrscheinlich eher verschlüsselt haben. Wenn ich diese Bedenken nicht habe, dann kann ich es auch im Plaintext drauf speichern. Es muss uns einfach mal klar sein, ne? Eine Platte mit defekten Sektoren oder sowas, da kann ich immer noch gut einige Teile zumindest von den Daten wiederherstellen. Bei einem verschlüsselten Device reichen im Zweifelsfall schon sehr viel weniger defekte Blöcke, um das ganze Ding unlesbar zu machen. Also ganz klar, einfach Abwägungen. Ne? Wieder jeder guckt selber auf das, was ihm wichtig ist. Welche Ziele wollt ihr damit erreichen? Wie könnte so ein R-Sync aussehen auf diese USB-Platten? Stellen wir uns vor, wir haben gesagt, wir machen es wöchentlich, ne, dann würden wir heute sozusagen die Platte 1 anschließen und machen da diesen R-Sync vom Home nach Run Media Backup minus 1 2023 03 13. Und mit dem ETC und den anderen Files machen wir das alle genauso, dass die alle da unter dem einen Datum da liegen. Nächste Woche schließe ich die zweite Platte an, mache das da genauso, bloß halt mit dem neuen Datumsstempel. Spannend wird es in der übernächsten Woche, weil dann kommt wieder die Platte Nummer 1 dran. Und da sage ich dann eigentlich auch wieder, ich mache einen R-Sync von meinem Home auf dieses Verzeichnis 2023-03-27. Aber ich mache noch eine spannende Sache. Ich gebe ihm noch diesen Link hier, diesen Parameter --linktest mit. Und da referenziere ich auf das Verzeichnis von 2 Wochen zuvor. Hat einen ganz spannenden Vorteil. Ich spare massig Platz. Weil dieses Linktest, ne, ich meine, er stellt die ganze Struktur da unterhalb von dem Verzeichnis 23.03.27 her und ich kann mir die von da aus tutto completo wiederherstellen, zurückkopieren. Aber es sind nur die physikalisch geänderten Dateien dort wirklich physikalisch abgespeichert. Alle anderen, also alles, was unverändert ist, zu dem Verzeichnis, was ich mit Linktest angegeben habe, da schreibt er nur einen Hardlink rein. Also sprich, das kostet mir den Speicherplatz nicht. Damit kriege ich deutlich mehr Backup-Versionen, also Backup-Generationen auf dieses Platten-Device drauf und mit der Platte 2 dann entsprechend wieder genauso. Und da referenziere ich halt auf das letzte Verzeichnis, was hier so war. Und so mache ich das immer weiter. Und irgendwann, wenn die Platte voll ist, lösche ich die älteste Version weg, mache dem ganzen Setup gar nichts aus. Das sind Hardlinks, der kann damit umgehen. Erst wenn der letzte Hardlink auf einen File weg ist, ist die Datei auch wirklich gelöscht. Das habe ich euch jetzt nicht als fertiges Skript, sondern nur als diese Snippets hier mitgebracht. Das wäre dann sozusagen die Hausaufgabe, damit euch auch nicht langweilig wird. Ihr braucht ja auch noch ein bisschen Herausforderungen. Dann gehen wir weiter, jetzt dann endlich Richtung Cloud Storage. Ne? Da muss ich mir ja dann doch ein paar mehr Überlegungen machen, oder es kommen zusätzliche Challenges dazu. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, will ich meinem Provider Zugriff auf alle meine privaten Daten ermöglichen? Oder will ich es nicht? Wenn nicht, habe ich ziemlich genau eine Möglichkeit. Ich muss dafür sorgen, dass sie nur verschlüsselt dorthin kommen, dass nur ich den Schlüssel habe. Die zweite Challenge, die ich habe, ist, dass die Bandbreiten, insbesondere die Upstream-Bandbreiten bei den Internetanschlüssen zu Hause doch recht limitiert sind. Ich sage es jetzt mal so, ich habe es jetzt mal an einem Beispiel gemacht, 100 Gig Daten zu haben, ist heutzutage jetzt nicht mehr so selten und ein Terabyte wird auch gerne mal gesehen. Wenn ich so einen üblichen VDSL-Anschluss, den man so hat, mal zugrunde lege, da kriege ich vielleicht so 10 Mbit ab oder sowas, also relativ begrenzte Bandbreite. Wenn ich alles jedes Mal dahin übertragen würde, würde das mehrere Tage laufen. Das ist also unpraktikabel. Aber ich habe im privaten Umfeld meistens den Vorteil, ich habe zwar oft viele Daten, aber die Änderungswahrscheinlichkeit oder die Änderungshäufigkeit ist relativ gering. Also von diesen 100 Gig, 1 Tera ändert sich von der einen Woche auf die nächste nur ein relativ kleiner Anteil. Wenn es mir gelingt, nur den zu übertragen, dann ist es überhaupt kein Problem. Das geht locker drüber. Ne? AirSync ist da auch an der Stelle wieder ein sehr geiles Tool, weil es halt hilft, Internetbandbreite einzusparen oder ganz allgemein Bandbreite einzusparen. Ne? Wir müssen nur aufpassen, wenn wir das Zeugs verschlüsseln, lokal bei uns verschlüsseln, müssen wir natürlich ein Filesystem wählen, was diesen Vorteil nicht macht. Ne? Also wenn ich einen riesen Container-Datei produziere und er da immer alles wild durch die Gegend schaffelt, dann habe ich auch nichts gewonnen, dass sich innen drin von dem Netto-Content nichts geändert oder wenig geändert hat, wenn ich doch wieder alles rüberschieben muss. Also auch Filesystem müssen wir einigermaßen passend wählen. Wichtig ist, dass Dateinamen auch sensible Informationen enthalten und dass die nach Möglichkeit auch verschlüsselt sein sollten. Also ich meine, ich sage es mal so, wenn ich auf der Festplatte von irgendjemandem eine Datei finde, die da heißt Kündigung Wohnung Reichenhainer Straße.odt und ich habe das Datum, wann das Ding abgespeichert worden ist, dann brauche ich da eigentlich nicht mehr reinschauen. Dann weiß ich, der ist da wohl weggezogen. Ne? Also auch Filenames sollten nach Möglichkeit geschützt sein. Und idealerweise sollte es so gestaltet sein, dass ich an den Provider keine besonderen Anforderungen stellen muss. Also dass ein AirSync über SSH einfach vollkommen ausreichend sein sollte und ich dann den Provider nach Availability Rating und nach Preis aussuchen kann oder sowas. Ne? Ich habe euch ein kleines Beispielskript zu der Ecke mitgebracht, beziehungsweise das findet ihr auch Also, könnt ihr jetzt da die Maus nicht sehen, wenn ich da oben schubse. Das macht natürlich keinen Sinn. Auf GitHub findet ihr das Ding. Es arbeitet mit GoCrypt FS. Das ist ein sehr schönes verschlüsseltes Filesystem, was ja jetzt zumindest bei der Debian 11 in den Repos definitiv drin ist, was ich also einfach installieren und aus den Repos mit updaten kann. Kriege ich immer meine Updates mit. Es verschlüsselt die Dateinamen auch mit und aber die einzelnen Files. Von daher kann ich sehr effizient das rsync benutzen, um eben diese Bandbreite zu sparen. Der Ablauf ist eigentlich relativ einfach. Ich erzeuge mir lokal ein GoCryptFS. Das mache ich einmalig vorab. Das wird gemountet. Also bei jedem Backup wird das dann sozusagen gemountet. Dann habe ich es ja sozusagen im Klartext lesbar. Dann kommt der erste rsync, der schiebt alle Dateien da in dieses GoCryptFS hinein. Dann wird das geunmounted. Dann liegen nur noch verschlüsselte Informationen rum. Und diese verschlüsselten Informationen schiebe ich sozusagen zu meinem Provider, der die dann einfach nur in verschlüsselter Form sieht. Und das Zeug habe ich euch jetzt mal in einer kleinen Demo vorbereitet. Sodele. Ich habe mir jetzt hier ein kleines Demo-Setup gebastelt mit zwei kleinen virtuellen Maschinen. Der eine heißt Backup Client und der andere heißt Storage Provider. Und ansonsten sind diese VMs leer. Nein, ich muss natürlich erstmal root werden. Backup üblicherweise, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu Hause natürlich als Root laufen lassen, da könnt ihr alles sichern, kommt dann alle Inhalte dran ran. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, würde auch unter dem normalen User-Account funktionieren. Ist genauso eine Möglichkeit, bloß halt zur Installation von den Paketen brauche ich entsprechende Root-Rechte. Gut. Ich will das natürlich rekursiv machen. So. Die URL kopiere ich mir mal ganz kurz hier rein, sonst vertippe ich mich dabei zu oft. So, Dille. Dann müssten wir uns natürlich noch ein GoCrypt FS installieren. Drin sieht es eigentlich recht unspannend aus. Im Prinzip ist nur ein einziges Shell-Skript da drin, was das Thema macht. Wir gucken es uns mal ganz kurz an. Bloß, dass ihr seht, was da so auf euch zukommt. Im oberen Bereich sind ein paar Einstellungen in Variablen gemacht. Die passt ja an eure Vorgaben an, also sozusagen, wo liegt lokal mein GoCryptFS, also sprich das verschlüsselte Teil. Das verschlüsselte Teil muss ich irgendwo hin mounten, das ist sozusagen das /Cleartext. Wenn ich es unter Root laufen lassen kann, also ich möchte nicht, dass der Job doppelt laufen kann, deshalb hat das Ding ein Lock. Wenn ich es unter Root laufen lasse, kann ich es da liegen lassen. Wenn nicht, muss ich mir es halt irgendwo anders hinschreiben. Gut, dann connectet er mit SSH zu dem Storage Provider, dessen Servername und den Username, den ich da brauche, schreibe ich da rein. Ich sollte mich da natürlich idealerweise mit Key authentifizieren können, sonst ist es ein bisschen unpraktisch. Unter Remote Server Dir schreibe ich rein, auf der entfernten Maschine, wo lege ich meine Backups dort ab? Das wird er bei den meisten Providern natürlich ein bisschen anpassen müssen, wird in eurem User in dem Home-Verzeichnis irgendwo sein oder sowas. Und man kann noch ein paar Optionen mitgeben, nämlich welche R-Sync-Parameter soll er bei dem Remote R-Sync, also lokal zu Remote, bei dem mitgeben. Wenn ich da sowas reinbastle wie ein BW-Limit minus 0,7 MB, dann hat das den Vorteil, dass er euch noch ein bisschen Bandbreite, also das ist jetzt gerechnet auf das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich 10 Mbit ab habe und 7 davon sozusagen für das Backup investieren will, dann läuft nachher mein Internet-Traffic immer noch spannend. Dann kann ich das ein bisschen begrenzen, weil das, ach, das wollte ich doch gar nicht. Da kann ich ein bisschen Bandbreite begrenzen. Und ich könnte auch für das SSH-Kommando noch Options mitgeben. Wäre hier oben drüber ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel den SSH-Key in einem anderen File hätte oder sowas. Ne? Letztendlich recht viel mehr müsst ihr schon nicht einstellen. Weiter unten sind dann nur die R-Sync-Kommandos für die einzelnen zu sichernden Dateien, ne? Also ein slash home, ein slash root, ein slash etc und ein user local werden sozusagen vorgegeben. Schmeißt eine von den Sections raus, nehmt eine andere dazu, wie es euch passt.
Ich kenne GoCryptFS nicht. Ich frage mich halt jetzt. Okay, ich frage mich jetzt, weil ich es halt nicht kenne, ist das ein Verzeichnis in einem nativen Filesystem, wo ich GoCryptFS dann mounte? Oder
warte mal einen ganz kleinen Moment, ich habe okay. Ein bisschen Demo dazu. Wenn es am Ende der Demo noch unklar sein sollte, sag's mir bitte nochmal. Okay, also das Ding hat einen Parameter minus H und dann sagt er uns auch, was er so hat. Für jetzt würde ich mal momentan nur auf diese eine Option minus I hinweisen. Also sprich, initialisiere mir mal mein GoCrypt FS. Das ist das Einzige, was wir jetzt gerade angucken. Die anderen Optionen gucken wir uns ein bisschen später an. Das macht später mehr Sinn. Also ich mache ein minus i. Ich muss für das GoCryptFS ein Passwort vergeben und das ist sozusagen euer Schutz, der zwischen euch und dem Provider oder einem beliebigen Angreifer steht. Also wählt euch das zwar einerseits so komplex, das ist schwierig zu erraten ist, aber seid euch darüber bewusst, das solltet ihr wissen. Weil wenn ihr von dem Szenario ausgeht, ihr habt gar keine Hardware mehr. Also Zimmerbrand, Überflutung. Ne? Ihr habt auch nicht mehr euren Rechner, wo der Passwort-Safe drauf ist. Ihr müsst das erstmal wieder herstellen. Also merkbar muss es sein. Bitte? Ja. Also die Anmerkung war Zettel unter die Tastatur. Gut, die zweite Anmerkung, die GoCryptFS jetzt hier bringt, man sieht es jetzt hier auf dem Screen, er printet euch diesen Master Key raus und sagt, den am besten ausdrucken und auf Papier ablegen. Ihr braucht ihn nicht, um dieses Backup wiederherzustellen. Ihr braucht ihn aber dann, wenn das Filesystem irgendwie korrupt sein sollte, um überhaupt noch eine Chance zu haben, an das Zeug wieder dran zu kommen, was da drin ist. Von daher die Empfehlung, druck's aus, pack's in Safe oder an eine andere sichere Stelle, ist das schon gar nicht schlecht. Er zeigt es euch nur dieses, genau dieses eine Mal hier an. Ne? Also macht das gleich. Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Ne? Und genau das gilt hier auch. Gut. Und jetzt würde ich es einfach mal laufen lassen. Also, er sagt hier, ja, er mountet jetzt das War Cache Offsite Backup Cryptet, also den verschlüsselten Teil in / Cleartext dahin. Und dazu will er das Passwort haben, was ich jetzt gerade vergeben habe. Ja, natürlich. Debian, ich mag euch. Wenn irgendwelche Debian-Developers hier anwesend sein sollten, ich würde gerne einen Bug fixen in dem Debian-Paket von GoCryptFS. Es braucht zwingend Fuse, aber es hat Fuse nicht als Abhängigkeit angegeben. Da falle ich jedes Mal drüber. Also wenn irgendjemand da Zugang hat, bitte kommt mal auf mich zu. Ich würde das echt gern fixen. Der nervt mich schon seit Wochen. Ich würde noch lieber sozusagen contributen. Was muss da rein? Gut, also nochmal. Ich lasse es jetzt einmal laufen. So, das ist jetzt ein bisschen schnell, als dass ihr das mitlesen könnt. Also wir müssen jetzt mal ganz weit nach oben hier wieder zurückscrollen, weil das war dann doch ein bisschen länglich von der Ausgabe her. Nur um mal zu sehen, was passiert da. Da waren wir. Also, wir mounten das. Dazu müssen wir das Passwort eingeben. Jetzt passiert sozusagen ein Rsync von / home in dieses Cleartext-Verzeichnis. Gleiches mit / root und so weiter, wird langweilig, mit etc. Na, komm, irgendwo muss es zu Ende sein. So, okay, und jetzt kommt die spannende Stelle. Ne? Also jetzt haben wir sozusagen alles hier reingesynkt. Und jetzt macht er einen Unmount von diesem Directory, sprich im / Cleartext sehe ich jetzt nichts mehr, sondern nur noch in / Cryptet. Und dieses / Cryptet, das synchronisiert er jetzt in einem zweiten Rsync zu dem Storage Provider. Und hier seht ihr schon, also hier oben, na, es ist mit -V gestartet, seht ihr schon, es ist Klartext lesbar, welche Files er hier rüber schubst. Und die File-Namen hier unten und Directory-Namen sehen schon sehr schön kryptisch aus. Also da liest ihr wohl mal relativ wenig Info draus, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So, was machen wir jetzt mal? Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich bin mal jetzt nicht root, sondern nur normaler User auf dem System und ich erzeuge jetzt mal eine große Datei. So, bloß mal ganz kurz zu überprüfen. Da liegt jetzt ein Chunk-File rum mit, ja, ein Gigabyte Größe, rund. Ne? Zurück nach root, es ist eine Woche vergangen, ich will wieder mein Offsite-Backup starten. Ne? Achso, ich bin im falschen Verzeichnis. Thank you. Ich muss das wieder mounten, also muss ich wieder mein Passwort eingeben. Ihr seht schon, an dem größeren Pfeil ist bewusst so gewählt, ne, sind zwei kleine schwachbrüstige VMs mit Storage nur in einem Kuckau-Pfeil. Das dauert so ein bisschen. Aber nicht zu lang, dass ich euch nicht zu lang nerve. So, dann wieder das U-Mount von dem Spool Directory. Und man sieht schon, ne, dieses Ding da mit Q-M-A-J-X-Y-Dingens-Gedöns, das wird wohl jetzt unser großes File sein. Anders kann ich das nicht erkennen. Aber jetzt mal, ne, ich glaube, man kriegt so ein bisschen einen Eindruck dafür. Er schiebt es jetzt sozusagen einmal rüber und tut das. Ne? Und dann ist das aber auch da. Ne? Also sprich, wenn ich jetzt eine Woche später wiederkomme und nochmal ein Offsite-Backup starte, dann geht das natürlich viel schneller, weil die Änderungshäufigkeit ist nicht da. Ja, bitte.
Verstehe ich das richtig, dass beim ersten Mal kopieren ich die ganzen Daten in ein anderes Verzeichnis kopiere? Das heißt, ich brauche da zusätzlichen Speicherplatz?
Korrekt. Also diese verschlüsselte Kopie liegt bei mir lokal auf der Platte, weil ich das Designziel habe, ich will es lokal verschlüsseln. Und der Provider darf nur sozusagen Verschlüsseltes sehen. Von daher, ja, absolut korrekt. Ich muss sozusagen ein Spool-File in der Komplettgröße bei mir sozusagen vorhalten. Gut, also nächstes geht sehr viel schneller. Wir gucken uns jetzt noch mal ein bisschen an, was hier passiert. S-L war Cache, bloß um die Struktur mal zu sehen. Also im WCAGE Offsite Backup gibt es diese zwei Verzeichnisse, das Cleartext. Da ist jetzt gerade nichts drin, weil jetzt im Moment ist es nicht gemountet. Und das andere, das Cryptet, da sehen wir nur sozusagen schöne verschlüsselte Dateinamen. Wir können ja mal in eins davon reinschauen. Ne? Und da innen drin wird es auch nicht besser, da bleibt das ganze Zeugs alles wunderschön mit gekrypteten Filenamen. Nochmal mit minus H aufgerufen. So. Jetzt gucken wir uns so ein bisschen die anderen Optionen an, die das Ding hat. Ich kann nur den lokalen Sync machen, wenn ich gerade schon mal lokal das MyCryptFS aktualisieren will, aber noch nicht übers Internet schieben will. Und ich kann auch den Remote-Sync einfach nochmal anstoßen, wenn man der irgendwo mal abgebrochen ist, weil gerade mal offline war oder was auch immer. Einfach nochmal anstoßen, muss ich nicht lokal nochmal synken und so weiter. Die anderen zwei Optionen hier unten sind fast ein bisschen spannender. Ich kann mir auch einfach das GoCryptFS mal mounten, um mal sozusagen reinzugucken. Oder O-Mount drauf machen. Das machen wir jetzt mal. Also fürs M brauche ich selbstverständlich wieder das Passwort. Und jetzt gucken wir uns nochmal in das Cleartext rein und sehen, jetzt ist das da gemountet und ich kann das angucken. Und hier sozusagen das wieder sehen, dass da mein Chunk-File, mein großes, drin liegt, was ich da so erzeugt habe. Können wir es daraus auch wieder rauskopieren und so weiter. Ne? Also letztendlich, that's it. Recht viel mehr passiert da. Nicht, wollte ich euch noch irgendwas zeigen. Ich spicke mal ganz kurz in meinem Skript, ob ich noch irgendwas Vollspannendes vergessen habe. Nee, ne? Das sollte es gewesen sein. Jetzt haben wir eine Frage hier vorne.
Da kannst du Chunk 2 nochmal erzeugen
und eine andere Rolle. Ja, ob ich eine andere Datei erzeuge. Ja klar, selbstverständlich, mache ich.
Mit anderen Rechten.
Mit anderen Rechten. weil ich es unter dem unprivilegierten User gemacht habe, kann ich es nicht unter anderen. Pass auf, mach mal Folgendes. Ich gehe jetzt einfach ins slash etc. Soll ich ins etc und da was anlegen? DD EF gleich dev 0 BS gleich 1M count gleich 10. Machen wir mal ein 10 MB großes File. So, das gehört jetzt dem Root. Und jetzt starte ich dann mein Offsite-Backup nochmal. Ne? Was hättest du denn gern?
Was hast du weg und RW, RW?
Bitte 660 von dem Chunk-File. Habe ich es richtig verstanden? So hättest du es gern? Ja? Okay, gut. Bitte? Das GoCryptFS ist gerade noch gemountet, aber ich habe es jetzt im slash etc vom System, also nicht in dem Spool-File-System. Interessiert ihn an der Stelle nicht, er stellt einfach fest, ist schon gemountet, muss ich nicht nochmal mounten. Ne? Also ich mache jetzt einfach wieder ein Offsite-Backup. So, lass uns gucken, was passiert. Da läuft er los, jetzt stellt er fest, ist already mounted, also er fragt auch nicht nochmal nach dem Passwort. Home hat sich nichts geändert, root hat sich nichts geändert, in etc kommt das Chunk-File mit rüber, user-local, nichts passiert und dann da unten das gekryptete und dann unmountet das aber. Aber ich kann es ja jetzt ganz einfach nochmal mounten. Und jetzt mache ich ein ls-l. So, vielleicht sollte ich es mal ein bisschen weiter oben machen, oder ist das besser für euch zu sehen? ls-l var cache offsite cleartext etc chunk file. Das war, was du sehen wolltest, ja? Okay, gut. Dann würde ich die Live-Demo an der Stelle verlassen und oh ja, noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage. Können wir es ins Mikro machen?
Kann man die Authentifizierung auch mit einem Zertifikat zur Automatisierung erledigen, dass ich nicht immer das Passwort eingeben muss?
Da würde sich die Katze in den Schwanz beißen, wenn wir das täten, weil wo tust du dann das Zertifikat hin? Also ich meine, das Offsite-Backup ist wirklich das Backup für den Worst Case. Du hast mit dem Zimmerbrand alle deine Geräte verloren. Du musst irgendwie wieder hinkommen. Ne? Also sprich, du hast nicht mehr irgendwo zu Hause das Zertifikat oder was auch immer liegen und musst das Ding wieder mounten. Von daher bin ich jetzt auf den Trichter verfallen und habe gesagt, lass uns das Passwort nehmen. Lass uns dieses Offsite-Backup wirklich so gestalten, dass derjenige, der es macht, jede Woche oder jedes Mal, wenn er das Offsite-Backup macht, das Passwort eintippen muss, dass das auch sozusagen präsent hat, kommt er nämlich hinterher wieder dran. Ne? Sprich, es ist nichts mehr da, außer das, was beim Provider ist. Ich synchronisiere mir das wieder runter, mounte das Ding und brauche dafür nur das Passwort, das ich mir gemerkt habe. Das ist die Idee von dem Ding. Ja, du kannst grundsätzlich alles automatisieren, ne? Also darum soll es nicht gehen.
Ich hätte da noch die Frage, wir haben ja jetzt hier gesehen, dieser Zero-File, der ist relativ groß gewesen. Da würde es ja Sinn machen, wenn man vorm Verschlüsseln quasi nochmal Dateien zippt, um das zu komprimieren, um es schneller hochzuschicken. Vielleicht schneller wieder runterzuladen.
Pull-Requests jederzeit willkommen.
Okay.
du weißt, wo es auf GitHub ist.
Gut.
So, ein bisschen noch Theorie, da waren wir schon, Entschuldigung, weil es wichtig ist. Recovery testen. Was nicht getestet ist, wird im Zweifelsfall nicht funktionieren. Recovery testen, wichtig. Und zwar separat testen, sowohl für die lokalen Backup-Medien als auch für das Cloud-Backup. Wichtig, Recovery-Zeiten beachten. Also ich meine, wenn ich das Backup, das verschlüsselte Offsite-Backup zum Cloud-Provider geschoben habe, dann muss ich mir das wieder runterladen. Das läuft bei mir über den Downstream, da habe ich viel Bandbreite, mache ich mir keine Gedanken, das funktioniert einigermaßen schnell. Wenn das jetzt auf dem Raspi bei Eltern, Freunden, sonst was ist, dann muss das dort erstmal über den Upstream. Ihr müsst das komplette Offsite-Backup runterladen, bevor ihr es mounten könnt. Wenn das 3 Tage dauert, müsst ihr 3 Tage ohne die Daten auskommen können. Vielleicht ist es schneller, ihr fahrt hin und holt den Stick, der an dem Raspi steckt. Na, und solche Dinge. Also wirklich, macht euch Gedanken über Recovery und macht euch Gedanken über Recovery-Zeiten.
Könnte ich da nicht einzelne Dateien encrypten? Weil die liegen ja auf dem Remote-Backup, liegen die ja einzeln vor uns und sind verschlüsselt. Also das müsste doch möglich sein.
Offsite GoCryptFS stellt es so nicht zur Verfügung. Die gehen immer davon aus, du mountest ein komplettes Filesystem. Mit viel Tweaking möge das gehen. Ich bezweifle, dass du damit schneller bist.
Okay.
ich würde jetzt ganz kurz noch durch die Folien durchgehen und dann gehen wir in die Fragerunde, okay? Weil ich habe noch 2, 3 Punkte, die gesagt sein sollen, und dann gehen wir in die Fragerunde rein. Oder anders gesagt, ne, Backup ohne Recovery-Test ist nicht nennenswert besser als gar kein Backup. Und in dem Fall gilt dann wieder, was es bei Admins immer heißt, kein Backup, kein Mitleid. Zweites wichtiges Dings, haben wir vorhin schon mal ganz kurz gestreift. Wir brauchen irgendeinen Backup-Reminder. Vielleicht habt ihr das vorhin im Skript-Ausführung gesehen, wenn ihr ein Monitoring-System zu Hause sowieso betreibt, so die Heim-AZ-Betreiber, ne, schiebt die Info ins Monitoring-System rüber, und das ist mein persönlicher Backup-Reminder. Das Konzept, oder nee, komm, eins weiter. Das ist mein persönlicher Reminder. Also bei mir zu Hause reportet das in ein JGMK hinein. Wenn der Job mit OK durchläuft, dann reportet er dann grünen Status hin. Wenn irgendwas abbricht, irgendein Async nicht durchkommt, reportet er da einen roten Status rein. Und wenn er sich eine Woche nicht gemeldet hat, macht das Monitoring auf gelb. Und dann weiß ich, jetzt muss ich mal wieder das Ding starten. Ist aber egal, ihr müsst nicht unbedingt ein Monitoring-System dafür haben. Es tut genauso einen Serientermin, den ihr euch in den Kalender schmeißt, ein Reminder, den ihr im Handy habt, ein Cronjob, der euch einmal die Woche eine Mail schreibt, mach mal wieder Backup oder was auch immer, vollkommen egal, aber überlasst nicht eurem Brain da oben, das funktioniert nicht. Das ist furchtbar schlecht in solchen Dingen. Wichtig ist aber, dass das Konzept, was ich euch vorgestellt habe, setzt ganz explizit auf manuelle To-Dos. Ne? Also für das Offsite, für das Offline-Medium ist das Anstecken, Abstecken essentiell. Und für das Thema Mounten von dem verschlüsselten Filesystem ist das Eingeben von dem Passwort essentiell. Haben wir vorhin gerade drüber gesprochen, schon mal ganz kurz. Ne? Wenn ich nichts mehr habe, außer diese verschlüsselte Kopie beim Provider, dann will ich es trotzdem wiederherstellen können. Das waren so die wichtigen Punkte, die ich euch mitgeben wollte, und jetzt haben wir immer noch genügend Zeit für Fragen, bevor wir da reingehen. Erstmal schon mal vielen Dank, ihr wart ein super Publikum, auch bis jetzt schon, und ihr werdet das sicher auch noch weiterhin sein. Dankeschön an der Stelle und einen kleinen Danke. Und den kleinen Werbeblock am Ende gestattet ihr mir. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei uns vorbei. Wir von unseren Lux haben mehrere Angebote. Wir haben einmal das Linux-Café, was einmal im Monat an einem Mittwoch stattfindet. URL habt ihr da, beziehungsweise QR-Code habt ihr da. Das ist immer hybrid, also in Nürnberg vor Ort, aber ihr könnt euch immer auch gerne in den Big Blue Button damit dazu klinken. Und der Linux-Treff Nord ist mehr so der informelle Teil, ebenfalls in Nürnberg. Donnerstags, zwei Donnerstage im Monat remote, zwei Donnerstage im...
Erster und dritter Donnerstag Präsenz und zweiter und vierter Monat.
Macht nichts, steht da. Merkt sich wahrscheinlich jetzt erstmal keiner. Schaut vorbei, wir haben gerade unter termine.gluga.de stehen auch einige spannende neue Vorträge jetzt fürs nächste Halbjahr an. Wenn ihr also Lust habt, kommt da auch gerne dafür vorbei. Aber jetzt Zeit für die Fragen, weil dafür sind wir da.
Ja, du hast jetzt vorhin gesagt, hier von wegen manuell anstecken und so weiter. Wenn ich jetzt hergehe und übertrage das automatisch an einen anderen Ort, also beim Kumpel zum Beispiel, was gesagt hast, mit dem Raspi, und das mache ich mit einem zweiten Kumpel auch.
Ja, und du machst es dort unverschlüsselt. Willst du es dorthin verschlüsselt übertragen zu deinem Kumpel oder willst du es dorthin unverschlüsselt übertragen?
Okay. Ja, okay, verstehe schon, ja.
Wenn du sagst, ich will es dahin unverschlüsselt übertragen, weil ich vertraue dem, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn du das sozusagen vollautomatisierst. Ja. Wenn du sagst, ich möchte das auch noch geschützt haben mit diesen Skripten, dann ist wirklich das Eingeben vom Passwort aus meiner Sicht super, super wichtig. Weil wenn du es einmal die Woche zum Beispiel eingibst oder wie auch immer dein Schedule ist, dann merkst du dir es auch und dann hast du es im Zweifelsfall präsent, wenn du wieder herstellen musst.
Na gut, aber könntest du wenn du das mit einem Schlüssel machst, der dann eventuell abgesoffen oder verbrannt ist, der aber in einem Bankschließfach nochmal liegt, den man da rausholen kann, dann hätte man das Thema auch noch gegessen. Also man könnte es.
Also du meinst einen YubiKey oder was?
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Könnte man machen.
Ja, ja, klar.
Man tippt halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 auch schnell ein.
Genau. Jetzt haben wir hier unten, dann geht es bei dir oben weiter.
Du hast da vorhin so einen Trick gezeigt mit dem R-Sync und dem Link-Mount, dass das die alten Dateien nicht mehr doppelt speichert. Mhm. Ist es in einem Skript auch gegeben?
Also dieses Skript macht wirklich genau eine Kopie beim Provider.
Also die alten Dateien. Immer eine komplette.
Genau, es macht genau eine Kopie und aktualisiert diese eine Kopie immer wieder. Du kannst das natürlich erweitern auf mehrere Generationen, dann müsstest du in das Skript wieder das mit dem --Link-Test und so weiter einbauen. Also, okay. Ist keine große Sache, ist aktuell in dem Skript nicht implementiert. Musst du halt mehr Platz beim Storage-Provider haben.
Eine Generation, das heißt, du hast keine File-Versionierung. Also nicht.
Also ich persönlich, bei mir zu Hause mache es wirklich so, ich habe drei USB-Platten. Die eine Woche stecke ich die eine an und da habe ich, 10, 12 Generationen drauf.
Okay. Ich meine, du hast vorhin einen tollen Trick gezeigt, für mich toll, Trick war mir neu, mit diesem Link vor R-Sync. Dass du dann schaffst, dass du die alten Dateien, die schon da sind, nicht nochmal sehen, nur die Differenzen sicherst. Ja, mit den Hardlinks da, nur die Differenzen sicherst, das ist toll.
Ja.
Aber ist das auch in deinem Skript drin, diese
Bilder? Nee, da ist wirklich kein Link.
Okay, kapiert. Zweite Frage ist, warum nicht, keine Ahnung. Zweite Frage ist, hast du auch ein Restore-Skript?
Ein
Recovery-Skript?
Ich gehe mal davon aus.
Also nein. Und dritte Frage ist, wie ist deine Meinung zu Bog Backup?
zu?
Borg-Backup.
Borg-Backup ist auch eine sehr coole Lösung für das Thema. Ist halt auf einer grafischen Oberfläche. Richtig. Bin ich jetzt. Habe ich ganz kurz gesehen, habe ich aber nicht näher angeguckt. Ich war jetzt falsch. Ich habe mir auf ein anderes Problem. Nee, sorry.
Hallo, vielen Dank für deinen Vortrag. Was ist denn, ich hoffe mal nicht, aber was ist, wenn du gleich über die Straße läufst, zusammen mit deinem Laptop, alles ist weg? Hast du deine Familie oder wie auch immer Freunde geschult, wie die quasi wieder an Fotos, Bilder, Dateien und so kommen? Was ist mit Dateien erben?
Also ganz ehrlich, ich habe mir darum Gedanken gemacht. Ich habe an einer sicheren Stelle Informationen hinterlegt, wie man an meinen Passwort-Vault drankommt und Infos, wie man an meine Dateien kommt. Ist zwar jetzt nicht direkt Backup-Thema, aber super, super wichtiges Thema. Und ja, macht euch darüber Gedanken. Provider stellen sich im Zweifelsfall, im Nachlassfall sehr an, wenn Erben versuchen, an zum Beispiel eine Domain zu kommen, die jemand registriert hat, und sagen, nee, das ist nicht deine Domain und da geben wir dir keinen Zugriff drauf. Also regel das Thema, wirklich super Thema. Jetzt haben wir da oben noch eine, Entschuldigung.
Ja, danke für deinen Vortrag. Verstehe ich das richtig, dass du bei deinen drei USB-Festplatten jeweils dann dieses CryptFS drauf hast und quasi von dort aus?
Nee, also wirklich. Ich sage noch mal ganz kurz, wie mein Setup aussieht. Ich habe drei USB-Festplatten, die sozusagen dieses Thema, ich habe es offline, sicherstellen. Da sind jeweils mehrere Generationen drauf. Und da mache ich auch sozusagen das mit dem Link-Test, sodass ich Platz spare da. Ja? Und ich habe eine zusätzliche Kopie auf einer Platte liegen, wo das CryptFS liegt. Und da läuft das Skript. Also das liegt nicht auf einer USB-Platte, sondern das liegt auf einer Platte, die im Rechner, in meinem Server eingebaut ist, weil ich da sehr viel höhere Zugriffsraten kriege als auf eine USB-Platte.
Das wäre aber grundsätzlich doch auch denkbar, dass man das so macht.
Selbstverständlich.
Danke.
Ich habe ja gesagt, Backup-Strategie ist immer hochgradig individuell. Ne? Ich gebe euch Ideen, was man alles tun kann und was für euch passt. Ne? Das guckt ihr.
Ja, vielleicht ganz kurz als Hinweis, eben gab es ja die Frage nach dem, wir haben dann eine zweite Kopie da liegen. GoCryptFS hat auch einen Reverse-Modus, wo man sagt, ich habe hier Plain-Daten, mounte mir die mal verschlüsselt, dann gibt es quasi eine virtuelle Kopie, also ein gemountetes, wo dann eben verschlüsselt die Daten sind und die könnte man direkt mit rsync hoch synchronisieren.
Auch das wäre eine Möglichkeit.
Genau, dann hat man halt lokal nicht noch eine zweite Kopie, wenn man da nicht seine, keine Ahnung, 5 Terabyte Urlaubsbilder nochmal hinkopiert.
Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ne? Pull Requests welcome. Nein, cooler Ansatz, gefällt mir.
Hier drüben war noch eine Frage.
Leute, ihr fasziniert mich, ne? Mit den Fragen macht man die 90 doch noch voll. Ja, ich finde das geil.
Ich hätte bloß eine Frage zur Zielmaschine. Also das ist natürlich, nehmen wir mal an, virtuelle Maschine, ja, irgendein Linux, keine Ahnung, ja. Das, was rsync da überträgt, also ich kenne dieses GoCryptFS-Ding jetzt nicht. Da, wo du wegsicherst, nehmen wir mal an, Extended 4-File-System, ja, ein Unterverzeichnis, hast du ja gesagt, das ist dieses, aber die Zielmaschine, die hat kein GoCryptFS.
Also, die könnte eins haben, ne?
Aber
sie muss keins haben.
Genau, also der schreibt quasi in ein normales,
genau,
Unterverzeichnis, ja, absolut richtig. Komische Dateinamen, die verschlüsselt sind, mit komischen Inhalt, der verschlüsselt ist.
Genau, ja? Richtig.
Aber ich könnte doch jetzt rein theoretisch, wenn ich auf der Zielmaschine auch GoCryptFS installiere, dann dieses Ding mounten, oder?
Wenn ich das Passwort kenne.
Genau, wenn Sie das Passwort.
Korrekt, absolut korrekt.
Genau, und wenn ich dann nur eine Datei haben will, dann kann ich das quasi mounten und die dann wieder per SSH zurückkopieren. Theoretisch.
Sagen wir so, du hebelst damit natürlich das aus, deinen Schutzbedarf aus. Ne? Wenn du sagst, ich schiebe es dort nur deshalb verschlüsselt hin, weil ich dem Admin von dem Provider nicht vollständig vertraue, und dann mounte ich es dort im Klartext, dann habe ich natürlich den Schutzbedarf ausgehebelt. Wenn ich das akzeptiere, A und B, wenn ich SSH-Zugriff auf die Kiste habe und C, wenn ich da ein GoCryptFS habe, dann funktioniert das, klar. Also wenn du denkst, ich bestelle mir eine virtuelle Server bei irgendeinem Provider und so weiter, ja, dann hast du diese Möglichkeit und kannst es tun. Wenn du, sagen wir mal, ein reinen Storage, Web-Storage Zugang hast, dann kriegst du da ja nicht wirklich einen SSH-Zugang, sondern einfach nur eine Async-Möglichkeit oder SCP-Möglichkeit, aber nicht eine volle Shell und ganz bestimmt kein GoCryptFS drauf. Von daher, da hast du es nicht, aber je nachdem, ne?
Genau,
kombiniert also das Ding, wie es
wollt. Das war jetzt nur zum Verständnis, weil das ist irgendwie absolut nicht so richtig rübergekommen. Ich habe gedacht, was schiebt denn der darüber? Ja? Was ist denn die Zielmaschine? Wo kommt das raus?
Die Zielmaschine wirklich. Soll die einzige Anforderung an die Zielmaschine soll sein, es kann Rsync.
Okay, alles klar. Danke.
Haben wir noch Fragen?
Dankeschön. Noch Fragen weitere?
Ganz vorne in der Mitte. Du wirst sportlich heute.
Danke. Läuft das auch mit Google Drive?
Letztendlich, das Ziel ist, ist ihm relativ egal, ob Google Drive Rsync unterstützt, weiß ich gerade nicht.
Du hast gesagt, du brauchst für die Wiederherstellung nur dein geheimes Passwort.
Ja, korrekt.
Du überträgst es aber mit SSH und Key. Du brauchst doch dann auch deinen privaten Schlüssel.
Jein. Ich übertrage es mit einem Schlüssel, aber üblicherweise kann ich mich beim Provider ja dann doch noch anmelden mit Username Passwort. Ne? Wenn der Key-Pass weg ist, ja.
Okay, weitere Fragen?
Wenn nicht, ich bin auch da, also man kann ja auch so noch auf mich zukommen. Ansonsten, nochmal gesagt, ne, auch jederzeit gerne vorbeikommen, mal bei einem der Treffen, physikalisch oder virtuell. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ihr wart ein super Publikum.
Dankeschön.